Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 96, Kuhnetik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farmcast. Und heute erklärt uns Geschäftsführer Martin Buschwiesecke von Semex Deutschland in einem spannenden Interview über die Arbeit in der Genetik an Rindern auf. Und heute wieder mit dabei Jessica und Peter. Hallo.
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 Ja, top motiviert, starten wir in die Folge. So, Jessica, wie war deine letzten 2 Wochen?
Oh, heute darf ich mal anfangen.
Ja, ladies first.
Wow.
Letztes Mal war ja die Petra dran und diesmal bist du dran.
Ja, wie waren meine letzten 2 Wochen? Ich war ja noch im Praktikum bei der Firma Semex in Verden an der Aller und habe da teilweise im Büro mitgeholfen und teilweise war ich auf Messen, unter anderem ja die Landtage Nord in Wüsting und auf der Norla im schönen Schleswig-Holstein in Rendsburg. Ich war mit den Außendienstern teilweise auch mit und durfte mir ein paar Betriebe mit anschauen, durfte Anpaarungen mitmachen und ja, habe relativ viel gelernt, mitgenommen, hatte jetzt Freitag meinen letzten Tag und bin super froh und dankbar, dass ich das machen durfte und dass ich da auch überall mitfahren durfte, dass ich auch viel gelernt habe, würde ich doch behaupten wollen, auf jeden Fall. Und halt einfach mal wieder einen tieferen Einblick in eine mir noch fremde, unbekannte Branche, außer jetzt das, was man in der Uni lernt, bekommen habe.
Wie lange warst du da jetzt?
Ich war 6 Wochen da.
6 Wochen, und das war jetzt eigentlich so ein Praktikum, was du von der Uni aus machen solltest, musstest?
Ja, mehr oder weniger. Also genau. Von der Uni aus haben wir halt tatsächlich die Vorgabe, man muss 12 Wochen Praktikum machen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Also zählte Semex jetzt da leider nicht rein. Ich habe es eigentlich freiwillig für mich gemacht. Genau, aber es ist auch nicht schlimm. Ich habe es trotzdem nicht bereut. Deswegen muss ich nochmal 6 Wochen machen, aber das ist auch okay. Genau, so sieht's aus.
Ah ja, und jetzt geht dein Studium wieder los bei dir, ne?
Erstmal gehen die Klausuren wieder los. Ich bin auch fleißig am Prokrastinieren.
Ah, super.
Ja, wenigstens was Sinnvolles, ne? Na gut.
Ja, das ist auch schön, ja.
Peter, wie waren deine Wochen?
Ja, wir hatten ja vor zwei Wochen drüber geredet, dass ich, glaube ich, mit der Ernte jetzt dann mit dem Mais und so jetzt starte oder mittendrin bin. Ja, da sind wir jetzt abgeschlossen mittlerweile. Und ich sag mal so, der Ertrag, der war dann dieses Jahr zum Glück bei uns wieder relativ gut. Wir mussten alles total überfüllen.
Der Mais ist heiß sozusagen.
Ja, der Mais ist heiß, richtig. Und ja, wir haben eigentlich zu wenig Platz gehabt für alles, aber ja, konnten es dann doch irgendwie noch halbwegs unterbringen. Haben halt ein bisschen überfüllt jetzt, aber ja, es geht schon. War auf jeden Fall super, hat alles super geklappt. Es gab keine Zwischenfälle. Und so muss es ja auch sein, bin ich sehr zufrieden damit. Genau, und was wir noch gemacht haben, ist auch die Getreideaussaat, haben wir dann auch schon abgeschlossen, bei der Gerste auf jeden Fall. Genau, und jetzt kommen dann noch die dritte Kahle, die werden wir jetzt dann die nächsten 2 Wochen noch aussäen. Und dann, sage ich mal, sind wir eigentlich für dieses Jahr, für diese Saison zum größten Teil wieder durch. Dann geht es eigentlich schon in Herbst und Winter, wo es jetzt dann wieder ein bisschen entspannter wird.
Okay. Jo. Wo man sich mal ein bisschen die Beine baumeln, die Füße baumeln lassen kann.
Ja, uns fällt bestimmt genug ein, was wir noch arbeiten können. Wir haben ja noch ein Projekt an der Biogasanlage, ein Bauprojekt.
Okay, noch eins.
Das erzähle ich dann, wenn wir dann dabei sind oder wenn wir dann soweit sind, genau.
Okay.
So, und beim Farmcast gibt es noch was Neues, Thorsten. Du hast da so ein längeres Kommentar.
Ja, uns hat Silas eine E-Mail geschrieben. Hat mal so ein bisschen die Luft rauslassen wollen und fand das auch echt gut. Da hören wir doch mal rein.
Moin, ich heiße Silas, 17 Jahre alt und komme aus der schleswig-holsteinischen Marsch nahe der Elbe. Ich bin begeisterter Zuhörer eures Podcasts und verspüre den Drang, einfach mal aufzuschreiben, was mich so sehr an den aktuellen Themen ankotzt. Kurz zu mir, ich lebe auf einem Kleinbetrieb mit 30 Milchkühen und 4,8 Hektar Ackerland. Ich habe der normalen Landwirtschaft abgeschworen, mache jetzt mein Abi, darauf meine Ausbildung zum Milchtechnologen und werde hobbymäßig mit meiner geliebten Landwirtschaft weitermachen. Erstens, Die Düngeverordnung, das brennt mir schon lange auf der Seele. Es heißt doch immer, man wolle kleine Familienbetriebe fördern. Die Düngeverordnung ist genau das Gegenteil. 4 Stunden nach der Ausbringung sollen wir die Gülle einarbeiten. Auf meinem Betrieb hat der stärkste Schlepper 88 PS. Es ist nur ein Güllewagen, 5 Kubik, mit Schwanenhalsausbringung vorhanden. Es gibt 2 Optionen zur Lösung. Erstens, neue Maschinen, ist aber kein Geld dafür da. Oder zweitens, den Lohnunternehmer beauftragen, der aber mit 15 Kubik Schleppschlauchfässern ankommt, das einmal im Frühjahr die unterm Winter angefallene Gülle und im Herbst Regenwasser und Restmengengülle, der die Gülle ausbringen kann. Wie soll das ein Kleinbetrieb stemmen? Auch für die Großbetriebe ist die Düngeverordnung sehr unschön, für uns aber ist sie tödlich. Ich halte subtile Tiermengenbegrenzung pro Fläche, die in Besitz ist, für angebrachter. Natürlich so, dass Pächter keine Nachteile beim Verlust von Feldern haben. Zweitens, die Agrarprämie, gutes Prinzip, fragwürdige Umsetzung. Ich als Kleinbetrieb sehe die Flächensubvention als Problem, denn ein Großbetrieb mit mehr Fläche bekommt mehr Geld, hat dadurch Geld, um sich neue Flächen zu kaufen und bekommt noch mehr Prämie. Teils musst du noch nicht mal richtiger Landwirt sein, um davon zu profitieren. Als Kleinbetrieb kann ich da nicht mithalten. Ich fände es sinnvoller, die Prämie stärker auf den sekundären Sektor zu konzentrieren. Heißt, mehr Geld für Tierwohl, umweltmäßige Verbesserungen, Gülleseparation und so weiter. Drittens, die Gesellschaft. Es geht nicht in meinen Kopf. In Folge 80 und 79, Wie ist Deutschland, habt ihr es ja schon angesprochen. Die Discounter reduzieren immer mehr die Preise. 1 Euro für 1 Liter Biomilch, 75 Cent für konventionelle Milch. Der Verbraucher kauft es, sonst hätte der Markt schon reagiert und das selbstverständlich. Daher finde ich die Aktion Grüne Kreuze super, sodass ich selbst eins gebaut habe. Der Verbraucher ist die einzige Macht, die uns noch helfen kann. Bei schlechten Milchpreisen, bei schlechten Fleischpreisen. Auch wenn es nicht jedem möglich ist, 1,50 Euro für den Liter auszugeben, möchte ich doch bitten, nicht sein Gewissen mit 1 Euro Biomilch aufzubessern und als Besserverdiener auch etwas an die heimische Landwirtschaft zu denken. Viertens. Die Wolf-Thematik. Muss ich da noch was sagen? Ich finde es schrecklich, dass die Regierung glaubt, wir wären mit Schadensersatz für gerissene Tiere zufrieden. Ist die Regierung nicht eher die Einheit, die das lebende Tier schützen muss und zeigen soll, dass Tiere nicht nur einen wirtschaftlichen Wert haben? Oder ist es im Sinne der Regierung, dass wir unsere Tiere wie eine Immobilie oder ein Grundstück behandeln? Wie ein Sachgegenstand? Sorry, aber das ist nicht meine Interpretation von Landwirtschaft. Danke fürs Lesen. Das musste einfach mal raus. Wir haben verloren. Ich muss schauen, was ich noch retten kann. Es ist traurig. Machen wir mal wieder gute Stimmung und freuen uns über die grandiose Strohernte dieses Jahr. Mit freundlichen Grüßen, Silas. PS, Jessica ins Boot zu holen, war eine super Idee.
Ja, danke Silas für die ausführliche E-Mail. Und ja, man merkt schon, dass das Thema dir ziemlich nahe geht. Und ja, wenn du da auch schon praktisch, wie du im ersten Satz ja schon schreibst, dass du mit der normalen Landwirtschaft irgendwie abgeschworen hast, kann ich dich verstehen damit. Weil, ja, ich verstehe auch deine Meinung, die du hast und wie du sie siehst. Das ist einfach ein schwieriges Thema. Und ich meine, deswegen gibt es ja eigentlich auch irgendwo den Farmcast. Der ist ja eigentlich aus genau dieser Stimmung, die du hast, auch ein Stück weit entstanden. Weil mir ging es ja irgendwo genauso. Und ich wollte einfach mal auch gucken, dass ich die Meinung mal loswerde. Und das ist auch schön, dass du das über uns dann auf jeden Fall auch nutzt, mal solche Meinungen rauszulassen.
Knallen.
Genau.
Ja. Nee, fand ich auch echt stark, das Kommentar sozusagen. Ja, immer her damit. Und das wollten wir auch, dass sich da mal welche auch ein bisschen dazu äußern, wie es ihnen selber geht. Wenn noch jemand da draußen zuhört und auch eine Meinung hat und auch vielleicht von seinem Betrieb betroffen ist oder so, gerne eine E-Mail schreiben, Audiokommentar, das spielen wir hier gerne ein.
Ja.
So, dann springen wir doch ins Thema, bevor wir hier ins Stocken geraten.
Genau, ich nehme hier mal das Zepter kurz in die Hand.
Natürlich.
Ich denke, bevor wir uns das Interview anhören, können wir mal so ein kleines Meinungsbild einholen. Und dann würde ich doch euch beiden einfach mal fragen, so was haltet ihr denn jetzt so überhaupt von dem Thema Zucht oder auch genetische Modifizierung? Einfach mal so frei weg.
Magst du, Peter, oder?
Ja. Ist egal, wenn du gerade einen Satz hast, dann gerne.
Nee, dann mach du, Ladies first.
Ja, wir hatten ja darüber schon mal in Folge 18 Hashtag Gensund schon mal ausführlich gesprochen, der Thorsten und ich damals. Ist schon doch schon eine Weile her, das sind jetzt dann ja 2 Jahre.
Tolle Zeiten, ne, waren es damals.
Ja. Als ihr noch jung wart.
Ja, ja, genau, vor 2 Jahren, als wir noch jung waren und noch alles entspannt war.
Ja.
Also ich muss sagen, ich meine, man muss da schon, ich finde schon differenzieren zwischen der Zucht und der genetischen Modifizierung, beziehungsweise ja auch irgendwo dann der Genveränderung der künstlichen. Weil Zucht ist ja irgendwo ein Stück weit nur eine Selektion im Endeffekt. Also ich suche mir ja irgendwo ein Tier raus, was schöne Werte hat, die ich haben möchte, und paar sie halt mit jemandem, der auch gute Werte hat. Und dann hoffe ich, dass zum Schluss auch wieder was rauskommt, was gute Werte hat. Also was heißt gute Werte? Halt einfach irgendwas, was ich haben möchte.
Also wenn Tier. eine Kuh rauskommt, kein Affe, ne?
So genau, richtig. Ja, nee, aber das ist ja, also da finde ich, das ist irgendwo ja nichts, was jetzt irgendwo, glaube ich, moralisch ein großes Problem darstellt. Wird ja bei der Pflanze eigentlich noch krasser gemacht, finde ich. Weil bei einem Baum zum Beispiel, der wird ja abgeschnitten, dann wird ein anderer Baum draufgesetzt. Genauso ist es ja auch beim Getreide und so, die werden ja dann bei der Bestäubung verdeckt und so, dass sie bloß mit dem einen bestäubt werden und nicht mit sich selbst oder mit der Nachbarpflanze. Ja, also von dem her Zucht ist eigentlich ja was, das ja auch schon sehr lange gibt, was eigentlich ja, finde ich jetzt so moralisch nicht irgendwie groß, glaube ich, das Diskussionsproblem ist, oder?
Du meinst eher so natürlich sozusagen, ne? weil in der Natur paaren sich ja auch immer die Stärksten oder die ne, also.
Aber da lenke ich mal kurz ein.
Ja.
Das finde ich nämlich super interessant. Ich glaube nämlich auch, dass die Menschen, gut, jetzt momentan sagen sie alle noch, wollen wir nicht, aber mit so Sachen wie Genmodifizierung, CRISPR-Cas, bei so Gegenständen wie Gemüse, Bäume, Obst weniger ein Problem hätten, als bei Tieren. Und
ja,
dann denke ich mir, warum? Eigentlich ist es doch egal. Es sind ja so gesehen, ja, das eine sind Tiere, gar keine Frage, aber es ist ja irgendwo auch ein Lebensmittel, weil das Stück Fleisch landet ja auch auf deinem Tisch.
Vielleicht haben viele Angst, dass da irgendwas Gruseliges bei rauskommt oder so.
Ja, ich meine, es ist schon auch verständlich, erstens, was du sagst, dass das Gruseliges rauskommt, und zweitens ist es natürlich so, du spielst halt ein Stück weit schon, ich will es nicht sagen Gott, aber du spielst halt doch schon irgendwie eine größere Macht, finde ich. Also du lässt der Natur auf jeden Fall nicht mehr den freien Lauf, ne? Also,
aber ist ja bei den Pflanzen ja auch so, ne?
Ja, eben, das meine ich ja. Wo ist da jetzt der Unterschied? Also liegt das wirklich nur daran, dass es 4 Beine hat und mäh macht?
Mm, ja.
Weil das, bei Gemüse und Obst,
ja, das ist der IQ ja einfach höher ein ist von dem. Genau.
Aber selbst bei Gemüse und Obst ist es ja bei uns hier in Europa nicht erlaubt, dass man praktisch aktiv verändert, ne? Also ich darf ja hier immer noch kein Gentechnik Mais anbauen zum Beispiel und so weiter. Das ist ja bei uns immer noch ein schwieriges Thema. Aber ich meine, wir drei haben da, glaube ich, eine ziemlich ähnliche Meinung. Wir sehen das Ganze ja schon ein Stück weit als Chance, als Problem, glaube ich, ne? Also ich denke, da spreche ich für uns drei, so was wir die letzten Monate diskutiert haben über das Thema, waren wir immer alle sehr, sehr ähnlich. Und ich muss halt sagen, gerade das Thema jetzt CRISPR-Cas und so, ich denke, das wird sich schon, wird das Ganze ein bisschen verändern, weil halt theoretisch, ich meine, man muss sich schon mit dem Thema befassen, aber theoretisch kann halt mit dieser Technik fast jeder mit einer gewissen, sag mal, Ausrüstung, die jetzt nicht das Budget besprengt, ne? Weil, also man muss da jetzt nicht irgendwie groß das Chemie- und Biolabor haben, wenn man CRISPR-Cas macht, sondern man braucht eigentlich nur ein paar Dinge, die man sich aber eigentlich auch leisten kann, wenn man das möchte. Und ich glaube, da kann sich in dem Bereich wie sagt man immer, modernen Biohacking zum Beispiel und so, hier und da irgendwer in seinem Keller was zusammenbasteln. Und dann glaube ich, dass das Thema erst richtig interessant nochmal wird für uns, wenn das gerade von unten aus irgendwelchen Kellern hochkommt und die irgendwas verändern. Also da muss man schon aufpassen auch, dass da halt nicht irgendwie krasse Scheiße rauskommt.
Ja.
Weil ich nur jetzt mal so als Beispiel, es ist ja so, es ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema, aber da war es ja im Endeffekt genauso, da habe ich es ja selber auch mitgemacht. jetzt nicht lachen, aber das Thema war ja sehr ähnlich bei den Drohnen zum Beispiel in Deutschland, ne? Ist ja auch schon, finde ich, moralisch auch schon was, wo man sich Gedanken drüber macht, aber da war es ja sehr ähnlich. Hat für niemanden eine Rolle gespielt, ja? Bis dann eben jeder Hobbybastler in seinem Keller so ein Teil zusammengebastelt hat. Überall waren die Dinger draußen unterwegs, ja? Und dann hat sich die Gesellschaft ja auch wirklich erst dafür interessiert und hat gesehen, oh, der kann ja hier mit seiner Kamera irgendwie überall rumfliegen oder kann das Ding sogar autonom fliegen lassen. Ja, und dann kam natürlich das Gesetz und hat mal richtig eine auf den Deckel kaut. Und es ist ja immer noch so, dass das Thema Drohnen sehr kontrovers diskutiert wird und als sehr schwierig angesehen wird. Und ich glaube, so in die Richtung könnte es in dem ganzen Bio-Thema schon auch noch kommen. Es gibt die großen Firmen, die das machen, aber durch die Möglichkeit von CRISPR-Cas 9 und von CRISPR-Cas und so, da ja, kann halt auch der kleine Mann in seinem Keller was anfangen und ja, ist schon ein Thema, ja, das man nicht unter den Tisch kehren sollte.
Aber es ist ja jetzt schon so, dass man das ja nicht anwenden darf, ja. Und ich, das haben wir, glaube ich, ja auch schon in der Gensund-Folge besprochen, dass ja bei der normalen, wie soll ich sagen, Zucht, bei Pflanzen und sowas, ja auch mit Radioaktivität und so gearbeitet wird und da wird ja eigentlich voll drauf geschossen, ja, oder mit Chemikalien teilweise, ne, um gewisse, wie soll ich sagen, Gene zu manipulieren oder so. Und bei CRISPR oder CRISPR 9 sagt man ja auch, ist ja da so, dass du, Genschere heißt es ja, dass du ja direkt die Gene nimmst, ein einzelnes und austauscht. An sich ist es ja, finde ich, kontrollierbarer als jetzt, ja, als wenn du da wirklich mit Chemikalien und so, da haust du ja voll grob mit einem Hammer drauf. Und bei CRISPR holst du genau das Gen raus und tauscht es aus. Was dabei rauskommt, ob das irgendwie irgendwas verursacht, dass es halt vielleicht die Pflanze nicht mehr genießbar ist oder sowas, ist ja wieder eine andere Sache. Aber letztendlich ist es, glaube ich, eine bessere Sache, sehe ich jetzt persönlich so und wir alle, glaube ich, auch, oder? Als wenn man jetzt da mit Chemikalien und Radioaktivität auf die Zucht eingeht.
Es ist halt direkt kontrollierbarer, so wie du es gerade schon gesagt hast, ja.
Ja.
Ja, ja. Ja, so sehe ich das. Aber also ich finde, an sich ist das, sag mal jetzt, alles eine gute Sache, dass halt die Menschheit überhaupt in der Lage ist, sich solche Werkzeuge zu schaffen. Aber es ist halt, finde ich, schwierig, da erstens ethisch eine Grenze zu ziehen und halt auch eine Möglichkeit zu schaffen, dass das, wie ihr schon sagtet, halt nicht missbraucht wird und da irgendwelche Zombie-Pflanzen und Zombie-Tiere halt entstehen.
Genau.
Ja, aber ja, da kann man sich, glaube ich, in Folge 18 auch nochmal ein bisschen damit befassen. Wir hatten das Thema jetzt eigentlich immer wieder mal in Folgen von uns mal grob diskutiert.
Ja.
Ja. Aber wir haben ja heute noch mehr vor, also.
Genau. Ich würde sonst sagen, bevor wir das Interview uns nochmal gleich anhören, vielleicht nochmal so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, gerade für die Zuhörer, die sie halt nicht aus dem Landwirtschaftlichen kommen und eigentlich mit Rinderzucht auch gar nichts am Hut haben. Also ganz klar, das Thema ist halt unheimlich spannend und ist, denke ich mal, jetzt durch die Folge auf jeden Fall noch nicht abgedeckt. Aber Rinderzucht begann halt auch schon vor echt langer, langer Zeit. Und was ich auch nicht wusste, die meisten Rinderrassen stammen aus Asien. Und ich meine, es kann sich auch jeder denken, dass halt Zucht damals keine Leistungssache war, sondern eher ja der Anpassung diente und halt Tiere dementsprechend ausgewählt oder gezüchtet wurden, so dass sie sich dem Umfeld gut anpassen konnten. Und ich denke mal, alle, die aus Schleswig-Holstein kommen, wissen, dass hier die HF, also die Holstein-Friesien, sehr dominant sind. Und das halt den Grund hat, dass halt natürlich jetzt so Dinge wie Milch- und Fleischleistungen in den Vordergrund gerückt sind. Und gezüchtet wurde ja erst so um 1900. Jetzt kommt eine kleine Bio-Frage. Ich bin gespannt, ob ihr die beantworten könnt. Es begann ja alles mit den genetischen Regeln von Mendel. Ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Eigentlich müsste Peter die ja kennen.
Ja. Erzähl mal, Peter.
Ja, so grob kenne ich sie schon noch, ja, aber ich kann sie jetzt nicht mehr aufsagen. Also ich weiß zwar grob schon wie und was, das ist halt die direkte Vererbung und die indirekte Vererbung und talala und was weiß ich was. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau heißt.
Ich wusste sie tatsächlich auch nicht. Ich habe es kurz gegoogelt. Es ist halt die Uniformitätsregel, genau, die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel. Ganz grob, die beschreiben letztendlich nur die Vererbung von Merkmalen, wie das Ganze abläuft und wie halt gewisse Ausprägungen von den Genen bestimmt werden. Also es geht hier rein ums Äußere, um das Phänotypische, um hier noch mit ein paar Fachbegriffen um mich zu werfen. Und so ging das eigentlich alles los. Das wurde ein bisschen modernisiert. in den 80ern war dann Fettarm besonders trendig und das Ganze hat sich so an die Essgewohnheiten der Konsumenten angepasst. Die Zuchtziele wurden komplett verändert. Einziger Nachteil war natürlich dadurch, dass die Abgabenmengen erhöht wurden, hat sich auch gleichzeitig halt der Stress der Tiere mehr oder weniger verdoppelt. Dann wurden halt stressresistente Rassen gezüchtet, was natürlich wiederum auch die Qualität steigen ließ. Und heutige Zuchtkriterien, vor allen Dingen bei Rindern, ist auf jeden Fall die Eutergesundheit, Eiweiß- und Fettgehalt und die Milchmenge, ganz klar. Es ist nur wichtig auch zu wissen, dass sowas nicht eins zu eins vererbt werden kann. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, dass meine Kuh jetzt, keine Ahnung, bestimmten Eiweiß- oder Fettgehalt hat, oh ja, der Bulle hat das, das heißt ja nicht, dass die Kuh das zu 100% weitervererbt, weil einfach Sachen wie Umwelt und auch natürlich die Gene der Kuh da eine richtig große Rolle spielen. Jetzt zu Semex nochmal zurückzukommen. Semex ist halt einer von ein paar bekannten Verbänden, die quasi damit handeln und so Zuchtkriterien auf Zuchtlisten zusammengefasst haben. Das sind die sogenannten Selektionsindexe. Und hier kann der Landwirt quasi nach Kategorien Bullensperma kaufen und somit die Entwicklung seiner Herde steuern. Das nur mal alles so ein bisschen vorab, kompakt, nochmal so, was Zucht überhaupt bedeutet.
Das ist ja genau so, nur nochmal um das Thema, was du gerade gesagt hast, dass jemand halt seine Herde damit steuern kann. Ich kenne das halt von unserem Betrieb, ich meine nur mal so, wir waren außergewöhnlich hier in Bayern mit Holstein-Friesien, hatten wir ja auch. Und unsere ganze Herde war das ja. Und es ist halt so, dass wie du gerade schon gesagt hast, dass du damit deine Herde halt von der Zucht her steuerst. Aber das dauert halt ja 10, 20 Jahre, bis du dann mal irgendwo das Merkmal oder da bist, wo du dir halt vorstellen willst, dass du sein möchtest. Ne? Also es ist, ja, hast du gerade selber schon gesagt, das geht halt nicht von jetzt auf gleich, dass wenn du sagst, nee, ich nehme das jetzt, sondern du musst es über Jahre hinweg immer wieder in die gleiche Richtung gehen und immer wieder gucken, okay, ich möchte das Merkmal verbessern, ich möchte das Merkmal verbessern und ja, das dauert halt Jahre, Generationen eigentlich dann ja, bis man soweit ist.
Ja, das geht halt alles nicht von heute auf morgen, ne, mit.
Nee, es ist halt, ja, bei der normalen Zucht ist, es ist einfach nur Selektion und versuchen, die besseren Merkmale nochmal zu verstärken, genau, und das dauert halt einfach.
Ja. Ja. Genau. Ja, dann hören wir uns mal das Interview an, würde ich sagen. Martin, magst du dich einmal vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen, Jessica. Ja, schön, dass ich heute hier in der Runde bin bei euch, wie also alle zuhört. Ja, mein Name ist Martin Busch-Siebeke, bin 47 Jahre alt, seit 97, also mittlerweile 22 Jahre bei C-Max, habe alles gemacht, vom Trainee, Außendienst, Gebietsleitung und seit 2006 mache ich auch die Geschäftsführung. Und wir versuchen das Unternehmen entsprechend immer weiterzuentwickeln hier.
Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer Semex überhaupt kennen oder mit dem Begriff überhaupt was anfangen können. Vielleicht magst du das ein bisschen erklären.
Kann ich gerne machen. Also Semex ist 1974 gegründet worden, ist ein kanadisches Unternehmen. Und 1993 wurde die Dépendance in Deutschland gegründet. Damals von Hans-Jürgen Voss und ein paar anderen Gesellschaftern. Und seit 2008 sind wir 100%ige Tochterfirma von C-Max in Kanada. Was machen wir eigentlich? Wir kaufen Rindersperma aus Kanada ein. Und jeder, der Holstein-Kühe hat weltweit, hat auch C-Max-Genetik direkt oder indirekt im Bestand. Also selbst wenn er sagt, ich habe ja noch nie C-Max gehört oder eingesetzt, trotzdem hat er es drin, weil es eben über diese Bullen, ich nenne mal so ein paar, Starbuck, Ero-Star, Stali, Dali, Bauzeit, Talent, Goldwin oder Uno. Das sind alles Bullen, die haben weltweit Einfluss gehabt in der Genetik. Und wie gesagt, das können weniger Unternehmen von sich behaupten. Und darauf sind wir natürlich stolz, dass wir so eine große Historie haben. Und es geht immer einher mit guten Bullen und vor allem hervorragenden Leuten.
Neben Genetik macht ja C-Max auch noch ein bisschen andere Programme in Sachen Beratung. Ich habe ja schon ein bisschen was kennenlernen dürfen. Vielleicht wäre es nochmal ganz interessant zu wissen, was sind denn nochmal so Sachen, die C-Max jetzt vielleicht auch von bekannten anderen Großfirmen unterscheidet?
Ja, also was wir halt wirklich versuchen und wo wir uns auch mit Sicherheit in den letzten Jahren ganz massiv geändert haben, viele kennen C-Max vermeintlich aus Schaugeschichten und so, obwohl wir die Bullen immer gehabt haben, auch für den kommerziellen Milchviehbetrieb. Und weil wir ja auch in über 80 Ländern rund um den ganzen Globus arbeiten, brauchen wir natürlich auch nachher Genetik, die für jeden Betrieb passt. Aber Genetik ist heute nur noch ein Teil. Die Betriebe sind größer geworden und werden auch tendenziell weiter größer werden. Es sind andere Anforderungen da, es wird mehr gemessen, mehr gewogen, analysiert. Und dem stellen wir uns natürlich auch. Und es sind politische Rahmenbedingungen, die dazu führen. Und wir haben mit CMAX Works ein Programm gemacht, wo wir uns wirklich intensiv mit dem Kunden zusammensetzen können, wo wir ökonomische Parameter aufnehmen, wie Aufzuchtkosten, Schlachterlöse oder sowas, Milchleistung, wo wir dann einen wirklichen genetischen Mehrwert für den individuellen Betrieb berechnen können. Also anders als es andere machen, vielleicht über einen Net Merit oder Pro-Dollar-Zuchtwert oder was in Deutschland gibt es jetzt sowas Spezielles nicht. Aber dass wir wirklich für den Betrieb ganz speziell rausgucken können, welche Bullen passen eigentlich. Einmal ökonomisch, aber auch von der Unternehmensphilosophie. Das ist das Erste, was uns unterscheidet, was die Genetik betrifft. Das Zweite ist, alle Betriebe wollen gesündere Kühe haben, langlebige Kühe haben, produktivere Kühe haben. Die Politik will das auch, der Verbraucher will das auch. Also auch da ist ein unheimlicher Druck seitens der Ökonomie, aber auch seitens der Verbraucher da. Da hat sich eine gute Frau namens Bonnie Mollard vor 25 Jahren die Frage gestellt, warum werden bestimmte Tiere, das könnte man auch auf Menschen übertragen, schneller krank als andere? Mhm. Und wir alle, du und ich, wir haben auch ein Immunsystem, ein angeborenes Immunsystem und wir werden unterschiedlich schnell krank. Manche kriegen sofort einen Schnupfen, manche können in einer Epidemiezone wohnen und kriegen trotzdem keinen Schnupfen.
Ja, klar.
Und das gibt es bei Kühen auch. Die kriegen schnell eine Mastitis, weniger schnell eine Mastitis oder eben auch Totalverlust. Das heißt, dass eine Kuh stirbt, ist auch passiert. Auch da gibt es signifikante Unterschiede oder bei Lahmheiten. Und wir haben halt die Möglichkeit, dass wir unsere Bullen exklusiv auszeichnen können, ob sie diese hohe Immunabwehr haben. Ja. Die nennen sich dann Immunity Plus Vererber. Auf der Webseite oder bei uns bei cmax.org wird man die finden oder eben auch bei cmax.com kann man da ganz schnell auf diese Bullen kommen. Wir haben Untersuchungen gemacht auf Betrieben, die diese Genetik eingesetzt haben, um dann auch Verbesserungen festzustellen. Und es ist frappierend, was es da für Unterschiede gibt. Also es gibt genetische Möglichkeiten. Das ist die effektivste genetische Möglichkeit mit 30% Erblichkeit. Das unterscheidet uns. Das können wir bei den Bullen machen. Mittlerweile werden immer mehr weibliche Tiere genomisch untersucht. Einmal, um zu schauen, welchen Tieren arbeite ich überhaupt weiter.
Ja.
Weil die Pachtpreise sind sehr hoch, die Düngeverordnungen werden immer schärfer. Also kann ich weniger Tiere aufziehen, wenn ich das ökonomisch betrachten will. Also muss ich auch wissen, mit welchen will ich weiterarbeiten. Und dafür untersucht man heute immer mehr die Jungtiere, um dann die Entscheidung zu treffen. Und da können wir dann auch ausweisen, ob diese Tiere hohe Immunträger sind, was positiv ist, mittlere Reagenten sind oder schwache Reagenten. Mhm. Und dann kann man entscheiden, geht dieses Tier aus dem Bestand raus oder paare ich das dann nachher entsprechend mit einem hohen Immunvererber an. Das ist das Zweite. Dann haben wir ein Analyse-Tool, wo wir aus Herdenmanagement-Programmen Daten erheben, das heißt automatischer Upload. Es geht mit fast allen bekannten Herdenmanagement-Programmen, können wir die Daten rausziehen und es gibt einen standardisierten Report, den wir monatlich an den Betrieb versenden oder auch mit dem Betrieb besprechen. Wir haben auch einige Betriebe, die gehen damit zur Bank, um zu zeigen, wie läuft eigentlich im Moment meine Produktionstechnik. Und das ist immer nur auf kurzfristige Daten ausgelegt, damit man dann so schnell sehen kann, ob es Veränderungen gibt. Und in welchem Bereich, positiv oder negativ. Das Ganze nennt sich DairyTrack. Das ist ein weiterer Teil, der uns natürlich separiert von den anderen, was andere so in der Form nicht machen, vor allem nicht in dem kurzen Zeitraum von 4 Wochen. Und dann haben wir natürlich, das ist, glaube ich, das immer das Entscheidende, haben wir ein ausgezeichnetes Team. Hochmotiviert, du hast ja auch schon einige miterleben dürfen auf der Norla und in Wüsting. Also darauf bin ich unheimlich stolz, dass wir so gute Mitarbeiter haben, sowohl im Büro als auch draußen, die passioniert sind und wirklich das auch genießen, mit den Kunden sich auszutauschen, auch ein bisschen zu reiben und die auch ein bisschen zu zerfuckeln. Bist du eigentlich wirklich auf dem richtigen Weg, was du da machst? Und ja, und dann müssen wir halt eben auch das Netzwerk fördern mit anderen Partnern, mit aus anderen Bereichen, um da eine Ressource zu geben an die Kunden.
Ja klar, oder auch Kooperation einzugehen.
Genau. Ja.
Was immer noch so interessant ist, das fragen wir eigentlich immer jeden, weil ja momentan auch super viel in den Nachrichten und überall zu hören ist. Vielleicht erstmal bezogen auf die Rindergenetik. Was meinst du, tut sich da noch oder wie sind so die Zukunftsaussichten? Also gibt es irgendeinen Trend, wo du jetzt sagst, in die Richtung wird es gehen?
Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Ich habe eine persönliche Meinung, die konterkariert aber oder die steht im Gegensatz zu, vielleicht auch ein bisschen zu der politischen Richtung, die dann da ist. Also es wird mit Sicherheit, also man könnte den Trend mit der Hornlustzucht zum Beispiel unheimlich schnell forcieren.
Ja.
Stand jetzt ist, arbeiten wir mit, wenn wir mit Hornlustbullen arbeiten, das merken wir auch in Elevate-Untersuchungen, mit deutlich schwächerer Genetik auf den Betrieben, was ökonomisch nicht vertretbar ist. Also nur weil das Tier hornlos ist, dass ich dann sage, weniger Milch, weniger Nutzungsdauer oder andere Dinge dann in Kauf nehme, kann ich das nicht eigentlich nicht akzeptieren als Betriebsleiter.
Ja.
Es gäbe eine Möglichkeit, das wäre CRISPR. C-Max macht in Nordamerika da auch gewisse Versuche in dem Bereich, um genetisch hornlose Tiere zu erzeugen. Das ist ja keine Genmanipulation, sondern das ist ja eine Mutation, die in der Natur auch vorkommt.
Ja.
Also wir fügen da nichts Fremdes, Artfremdes zu. Wir werden aber diese Bullen, wenn dann irgendwann Bullen da rauskommen sollen, werden wir die auch entsprechend kennzeichnen.
Mhm.
So Stand heute, EuGH-Urteil ist ja, dass diese Bullen nicht rüberkommen dürfen und auch nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen. Und da werden wir uns natürlich auch entsprechend dran halten. Aber das, glaube ich, ist ein fatales Urteil in dem Moment, gerade wenn wir über Ressourcenschonung sprechen, über Hitzetoleranz, Klimawandel, da kann man einige Dinge machen, ohne auch, wenn man dann ins Erbgut eingreifen müsste. Aber man kann da was machen, ohne wirklich jetzt das Frankenstein-Kabinett herzuholen. Das ist eine Sache. Das andere ist, was ich sehe, dass immer mehr Betriebe sich mittlerweile Gedanken machen über die Genetik, was früher vielleicht so nicht der Fall war, was auch mit einem Druck zu tun hat, mit einem ökonomischen Druck. Da glaube ich, dass da noch mehr ein professionelles Rangehen kommen wird. Ich glaube einfach, dass es weniger Betriebe geben wird. Wir haben ungefähr alle 8 bis 12 Jahre eine Halbierung mit der Betriebe. Das können wir von den 60er Jahren anfangen. Und das haben wir nicht nur in Deutschland, das haben wir weltweit, das haben wir in der Schweiz, das haben wir in Norwegen und USA. In manchen Regionen geht das schneller und das werden wir auch hier haben. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, sowohl als Genetikanbieter als auch alle Bereiche in der Landwirtschaft, dass wir proaktiv mit den Endverbrauchern kommunizieren.
Ja.
Weil die distanzieren sich immer weiter von der Landwirtschaft, weil sie in den Städten wohnen, sie haben weniger Kontakt dazu. Das ist vielleicht erstmal gar nicht böse, aber sie haben nicht den direkten Kontakt. Also müssen wir den Kontakt suchen, weil jeder macht natürlich seine eigene Gedankenwelt auf. Das machen die auch. Und wenn wir uns da nicht öffnen und die Kommunikation, warum wir bestimmte Dinge tun oder auch nicht mehr tun, wie wir sie früher gemacht haben, öffnen wir für Spekulationen und Fantasien Tür und Tor.
Ja, klar.
Und das müssen wir, glaube ich, verändern. Und da hat die, gerade speziell die deutsche Landwirtschaft, glaube ich, eine ganz bescheidene Lobbyarbeit.
Ja, klar. Also sagst du auch mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr proaktiv zu gehen.
Und das ist endet natürlich, wenn man dann auch die Sozialmedien sieht, das endet natürlich dann manchmal auch im Shitstorm. Wir haben das auch auf Facebook, wenn wir da Fotos hochladen. Das ist Qualzucht und, und. Ja, man kann auch nicht mal alles ausdiskutieren. Aber ich glaube, dann zu sagen, wir berichten gar nicht mehr oder kommunizieren gar nicht mehr, ist der komplett verkehrte Weg.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß nicht, ob du noch ein paar abschließende Worte hast jetzt über das Unternehmen oder generell auch für die Zuhörer oder auch was halt diese Debatte Öffentlichkeitsarbeit nochmal anbelangt. Dann gerne nochmal raus damit.
Wie gesagt, wir sind halt eben für alle Betriebe da, also egal ob groß oder klein. Wir möchten den Betrieben dabei helfen, diese Debatten dann auch mit anzugehen. Und da Immunity Plus ist zum Beispiel eine hervorragende Möglichkeit, dass man auch dem Verbraucher sagen kann, wir arbeiten daran, gesündere, langlebige Kühe zu kriegen.
Genau.
Und
ohne halt auch weniger Medikamente einzusetzen.
Weniger Medikamente einzusetzen. Und und das ist auch eine Veränderung, die auf Tierärzte zukommen wird, dass da weniger machbar ist. Aber das glaube ich, das ist einer der Punkte, dass man mit Immunity Plus unheimlich gut arbeiten kann.
Ja.
Oder auch, dass diese ganze Datenanalyse, man muss natürlich umgehen mit den ganzen Daten, das ist auch Faktor. Wenn ich natürlich die Daten habe, muss ich auch was mit dem machen. Aus den Herdenmanagementprogrammen, da sehe ich ein Riesenpotenzial. Das machen zu wenige Betriebe. Mhm. Da konsequent Rückschlüsse rauszuziehen. Ja. Da möchten wir aber gerne bei helfen, dass das gemacht wird, auch gerade schon mal bei der Datenanalyse. Und da auch das kann man proaktiv dem Verbraucher kommunizieren wieder. Oder auch natürlich mit anderen Handelspartnern, mit denen man arbeitet. Mhm. Okay, wir messen Dinge, um zu schauen, was hat die Beratung, was hat die Investition eigentlich gebracht. Und da möchten wir von C-Max mit all unseren Mitarbeitern, allen Ressourcen, ob national oder auch international, wir sind ja ein internationales Unternehmen und haben natürlich auch internationales Know-how, mhm. möchten wir entsprechend unterstützen. Ja. Und das machen wir auf Workshops oder C-Max-Fokus-Veranstaltungen einmal im Jahr. Und wenn wir dann auf der Eurotier sind, dann kann man sich auch da informieren. Die beste Quelle ist immer bei jedem Ansprechpartner vor Ort. Ja, einmal ins Internet gucken, wer der Ansprechpartner ist.
Bei C-Max. Gibt es so viele.
Genau, da gibt es ja einige. Richtig, Jessica.
War dann ein starkes Interview. Ich fand es auch sehr recht interessant und informativ, was C-Max an sich so macht. Haben wir ja vorher noch besprochen.
Genau, also danke nochmal an Martin, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Und ich denke mal, dadurch ist auch ein bisschen deutlich geworden, wofür C-Max überhaupt steht. Und nochmal zu mir, also mir ist halt auch nochmal klar geworden, unter anderem durch das Praktikum, durch das Gespräch mit den Landwirten, was ich wirklich offen und aktiv gesucht habe, dass einfach der Bedarf an Rindergenetik wirklich sehr groß ist. Also die Landwirte versuchen wirklich halt durch den Gebrauch von dieser klar definierten Genetik ihre Betriebsprozesse auch ganz klar zu entlasten. Sie wollen gesunde Tiere, aber sie wollen auch Geld dabei verdienen. Und das ist wichtig, weil letztendlich, wer gesunde Tiere hat, muss nicht mehr den Tierarzt permanent rufen, muss nicht mehr Geld in Medikamente investieren, sondern kann das Geld dann lieber in Sachen wie Tierwohl investieren oder Stallausbau oder Lüfter oder Massagegeräte für die Kühe oder. Und das ist einfach ein Aspekt. Klar muss sich jeder seine Meinung dazu selber bilden. In manchen Bereichen der Landwirtschaft, wie auf Demeter, ist sowas verboten. Die dürfen das ja nicht. Ich sehe das so ein bisschen, ja, in der Mitte ein bisschen neutraler. Ich finde es gut, dass es sowas gibt für konventionelle Betriebe, weil ich einfach auch gesehen habe, als ich mit den Außendienstlern wirklich durch die Herden gelaufen bin, was am Ende dabei rauskam. Das war eine ganz normale Kuh, aber sie war fitter. Sie hatte ein schöneres Euter, sie war gesünder, sie hat leichter abgekalbt. Es war einfach Fakt und das stand in dem Moment vor mir und in dem Moment habe ich das auch verstanden, dass das für den Landwirt in dem Moment Sinn macht.
Okay, ich persönlich jetzt bin ja eher so der Außenstehende und bin jetzt nicht so ganz, stehe ja nicht so ganz so tief im Stall drin. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es so weit in der Landwirtschaft geht, ja. Ich habe immer gedacht, ja, man schaut halt, man kauft die Kuh oder wie auch immer und stellt sie sich in den Stall rein, aber so jetzt tiefgründig, wie jetzt hier heute das Thema, das hatte ich mir vorher auch nicht so tiefgründig vorgestellt, muss ich ehrlich sagen.
Deswegen ist es mal gut, wenn man das so ja, relativ aufklärend oder ja, so umfangreich mal und auch verständlich vor allem so hört. Ja.
Da ja, bist das du, ist halt, bist, ja, das ist super wichtig. Schön, dass ich dich gerade unterbreche. Ja, das hatte Martin ja auch gesagt, man muss den Endverbraucher darüber aufklären, dass es sowas gibt. Klar muss der sich am Ende sein eigenes Bild dazu machen, aber man darf diesen Aspekt der Landwirtschaft so gesehen nicht verstecken, weil halt dann auch viele wieder halt dann anfangen so, ja, aber es ist ja Vergewaltigung des Tieres, wo ich dann eher sage, nee, es ist ja gerade nicht, dem Tier tut das nicht weh, da passiert nichts, es ist alles in Ordnung, es ist trotzdem noch der ganz normale natürliche Prozess.
Ich finde es ja auch schön, dass wieder Thorsten auf sowas halt reagiert, weil, wie er schon sagt, das ist immer gut, wenn du so sagst, wie ist das eigentlich für dich als einer, der eigentlich so den Einblick ja nicht so hat, wie die Jessica und ich jetzt. Mhm. Ja, also es ist cool, dass das Thema auch so interessant eigentlich ist. Ja,
ja für euch ist das vielleicht selbstverständlich.
Genau.
Ihr habt das vielleicht schon irgendwo so gewusst, ja, vor allen Dingen du, Peter, ne?
Ja, genau.
Aber ich so, wie gesagt, da habe ich ja nicht den Einblick und das ist halt schon so, dass es da doch auch tiefgründiger ist. Ja, wie, wenn man sich die Landwirtschaft allgemein anguckt, ja, der Landwirt fährt mit in seinem Schlepper übers Feld und melkt die Kühe und so, aber dass da viel mehr dahinter steckt, ja, beim Melken wahrscheinlich steckt auch noch viel mehr dahinter, als man jetzt so grob weiß, ja. Und genauso wie im Stall mit den Kühen, dass die halt mit Zucht und so, dass da so viel getan wird im Hintergrund und so, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, ja. Aber sehr interessant, da mal einen Einblick zu bekommen, muss ich schon mal sagen. Ja. Dann kommen wir doch zum nächsten Punkt.
Genau. fangen wir doch mal erst mit den eher negativen Sachen an. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Flop der Woche ist für mich ganz klar die Erneuerung der Düngeverordnung. Ich habe mir da mal 3 Punkte rausgepickt. A, es ist die Vergrößerung der Gewässerabstände. Okay, kann man noch mit leben. Aber der zweite Punkt ist halt die Begrenzung der Festmistausbringung auf 120 Kilogramm Nitrat je Hektar und die neue Sperrfrist. Die wurde quasi vorverlegt auf den 30.09. statt den 31.10. Und dritter Punkt ist auch, dass P-haltige Düngemittel, also phosphorhaltige Düngemittel, auch eine neue Sperrfrist bekommen haben vom 1.12. bis 15.01. Ich frage mich da, aber das Wort gebe ich am besten auch gleich noch an Peter, werden die Gesetze eigentlich nur noch von oben nach unten gemacht?
Also ich weiß oft, wenn ich sowas lese, ich habe die Nachricht oder die so einen Bericht darüber, so eine Zusammenfassung habe ich ja bei uns hier in unsere Gruppe gestellt, in der wir unsere Themen diskutieren. Und ich habe das kurz davor gelesen und habe mir gedacht, ey, ich verstehe manchmal nicht mehr, wo das hinführen soll. Ja. Und gerade genau das, was du jetzt gesagt hast, zum Beispiel die Vergrößerung der Gewässerabstände, das finde ich weiterführend schon als ziemlich großes Problem. Das hat auch der Bauer Willi ja in unserer letzten Folge angesprochen. Das ist einfach das Thema, das grenzt ja an Enteignung einfach. Du kannst ja Fläche, die du davor wirtschaftlich benutzen konntest, musst du dann teilweise sogar als Grünstreifen einsäen und dürft's ja dann mehr oder weniger ja, so fast nicht mehr bewirtschaften. Und ich weiß nicht, sowas geht halt einfach nicht. Ja, das, also, ich weiß nicht, das ist einfach schwierig. Ich meine, okay, dass man vielleicht grundsätzlich die Gülle nicht bis an den Gewässerrand hinfährt, mache ich ja sowieso nicht. Ich halte auch meinen gewissen Abstand. Das ist ja okay, aber da wird ja darüber diskutiert, ob man dann nicht vielleicht sogar das komplett aus der Bewirtschaftung nimmt und einfach gar nichts mehr anbauen darf an Gewässerrand und so, ja. Also sehe ich sehr schwierig.
Und also für den Außenstehenden, ja, ne, jetzt wie mich, klingt das im ersten Moment ja gut, umso weiter weg vom Wasser, umso besser ist es doch, ne?
Ja, ist nachvollziehbar, verstehe ich schon auch.
Kleine Landwirte, die eh schon Probleme haben, irgendwie, wie soll ich sagen, ums Überleben kämpfen, ist das natürlich ein riesengroßer Eingriff, ne?
Ja, da finde ich aber halt wirklich noch schlimmer diese Verlängerung von den Sperrfristen und natürlich auch das mit den pH-haltigen Düngern und so weiter. Ich meine, da werden Sachen diskutiert. Es ist ja jetzt schon für sehr viele Betriebe fast nicht möglich, das irgendwie zu stemmen, beziehungsweise natürlich auch die Dokumentation dazu nochmal zu stemmen. Ja, da wollen sie, diskutieren sie über ein Monitoring und so weiter. Und ich meine, das ist halt nicht so, dass sich sowas von heute auf morgen umsetzen lässt für die Landwirte. Und natürlich, wenn es dann schon oft gar nicht die Möglichkeiten dafür gibt, das richtig zu dokumentieren, das ist ja oft das Nächste. Es gibt ja oft gar keine Programme dafür, beziehungsweise irgendwie auch gar keinen Rahmen dafür, wo man sagt, okay, so muss das erledigt werden. Das ist ja momentan schon das Problem. Ja, also es wird, wenn die Gesetze weiterhin in die Richtung gehen und so kommen, dann wird es so sein, wie uns das hier am Anfang der Folge der Silas schon in seiner E-Mail geschrieben hat, die kleinen Betriebe werden noch weiter aufhören, aufgeben, sich das nicht mehr antun, sich die Investitionen nicht mehr leisten können. Die großen Betriebe werden sagen, naja, wir sind ja jetzt schon da, wo wir sind, das ist unser Standbein, wir machen das weiter, werden damit ja noch größer, weil sie halt die Kapazitäten der kleinen Betriebe, die aufhören, noch mit auffangen. Ja, und so mittlere Betriebe wie wir zum Beispiel, wir überlegen uns dann halt einfach, okay, in welche Richtung soll es gehen, wo ist es für uns einfacher, wo finden wir uns eher und entscheiden uns dann halt für die eine oder andere Richtung. Und bei uns war es halt ja dann auch, dass wir die Tierhaltung aufgegeben haben. Nur aus diesem Grund, also nicht nur, aber ein großer Teil hat auf jeden Fall aus diesem Grund stattgefunden.
Ja, ich finde das aber interessant zu sehen, dieser Spiegel, wenn man den mal so davor hält, ist ja in der normalen, wie soll ich sagen, Arbeitswelt ja auch irgendwie so, die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Genauso ist es wie in der Landwirtschaft, die Kleinen werden immer kleiner, bis sie gar nicht mehr da sind und die Großen immer größer. Also die Schere geht in diesen Bereichen dann total auseinander, ne?
Ja, und das Ding ist halt, die Gesellschaft will ja genau das Gegenteil.
Ja, klar.
Ja, also die wollen ja die kleinen Betriebe und so, aber ja.
Ja, aber was letztendlich passiert ist, ja genau das Gegenteil. Und ich glaube, die Verbraucher, wie Silas ja schon gesagt hat, das sind die einzigsten, die da wirklich noch helfen können. Und die müssen es wirklich wollen. Und wenn sie es wirklich wollen, dann müssten die ganzen Verbraucher, Bürger auf die Straße gehen und dagegen kämpfen. Ja? Aber solange das nicht passiert, passiert halt auch nichts.
Ja, aber die kämpfen ja eher gegen die Tierhaltung. als dass sie für irgendwie was anderes stehen. Naja.
Ja.
Ja, und ich glaube, das wird auch noch so weit gehen. Also ich hatte mich tatsächlich auch mit jemandem, auch jetzt hier aus dem Unternehmen, wo ich Praktikum gemacht habe, darüber unterhalten, dass erst alles so weit kommen wird, bis es so wieder kurz vor knapp ist, bis halt wirklich der letzte Betrieb zugrunde gegangen ist. Dann wachen die Verbraucher auf, dann sagen sie, okay, wir investieren, wir geben mehr für die Produkte aus. Also ich bin der Meinung, dass die Verbraucher das so lange noch so weitermachen und weiter die Billigmilch kaufen, weiter das Billigfleisch kaufen, bis halt wirklich irgendwann das Fleisch aus anderen Ländern hierher kommt in einer Qualität, wo du sagst, dann esse ich lieber ein Stück Pappe. Ja, es tut noch nicht weh genug, es ist noch nicht krass genug, es ist noch nicht extrem genug. Es ist wirklich so das Prinzip, erst wenn ich wirklich den Tumor vom Rauchen habe, höre ich auf zu rauchen. Und ich glaube, so ist es leider auch mit der, sag ich mal, Ökonomie und mit der Wirtschaft. Es ist noch nicht krass genug, aber es ist trotzdem nicht zielführend. Und ich frage mich dann auch immer so, ich bin teilweise auch noch ein bisschen außenstehend in dem ganzen Bereich. Aber ich meine, sie sehen das doch. Sie sehen doch, die Leute bzw. die Landwirte gehen auf die Straße. Es ist unheimlich, wirklich eine angespannte Stimmung in der kompletten Landwirtschaft. Und das zu übersehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Politiker das nicht sehen, dass was sie da momentan veranstalten, auf gar keinen Fall zielführend ist.
Ja, was ich da jetzt gerade noch mit einlenken möchte, das ist auch ein Thema, was ja aktuell, sag ich mal, der Großteil der Gesellschaft auch mitbekommt, ist das Thema, dass ja hier jetzt wieder mal irgendwelche großen Fluggesellschaften und Reisegesellschaften gerettet werden. Ja.
Das habe ich mir auch gedacht.
Ja. Und wenn wir Landwirte, wie es ja jetzt letztes Jahr und dieses Jahr im Frühjahr war, wenn wir sagen, hey, wir bräuchten hier vielleicht mal ein bisschen Unterstützung, weil die Dürre uns einfach die Existenz raubt, ja, die wir letztes Jahr hatten, und bräuchten vielleicht mal ein Stück weit Unterstützung, da geht da die Welt gleich unter in der Gesellschaft und in der Politik. Das geht ja nicht und sowieso, wir sollen nicht so rumjammern und sind wir ja selber dran schuld, ja. Aber wenn jetzt hier so eine große Reisegesellschaft Millionen oder Milliarden verbrennt und der Staat rettet die ja, und da frage ich mich ja wirklich, warum ist die Landwirtschaft da weniger wert? Ja, das ja. Verstehe ich nicht. Also ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja. Da werden über 300 Millionen, 380 Millionen Euro werden da reingeschossen, ja.
Ja. Naja, wir haben aber noch einen Top.
Ja, jetzt mal zu was Positives.
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, nach so viel Frust rauslachen, auch mal ein bisschen Positives hier in die Runde bringen. Ich habe durch Zufall einen sehr lustigen Film entdeckt, den man sich mal antun kann. Heute ist schlechtes Wetter, also hier im Norden regnet es. Das ist eigentlich perfekt, sich davon ein bisschen berieseln zu lassen. Und zwar ist der zu finden in der ARD-Mediathek. Der heißt Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester. Es ist leichte Kost, ich glaube, das bringt der Titel mit sich, aber es ist halt doch sehr lustig, romantisch und verarbeitet so ein bisschen aktuelle Probleme, wie halt dieses Höfesterben, ein bisschen auch Showkuh und diese Zuchtaspekte, aber es ist halt niedlich gemacht, also kann man sich mal geben.
Ja, das hast du ja auch bei Instagram gepostet, ne?
Genau.
Jawohl. Gut, noch was in eigener Sache. Wir sind ja dieses Jahr auf der Agritechnica alle drei vertreten. Am 10. und eventuell sogar am 11. November, gucken wir mal. Also die Jessica wird auf jeden Fall da sein, die ganze Woche, soweit ich das weiß. Und wir sind auf jeden Fall am Sonntag und eventuell am Montag da. Wie gesagt, 10. und 11. November. Und ja, wenn da jemand Lust hat, sich mit uns zu unterhalten, oder dann soll er uns doch einfach schreiben, dass wir da vielleicht auch am besten Tag ein bisschen einen Termin finden, wo und wie man sich treffen könnte. Ja, vielleicht wollt ihr einfach was loswerden, vielleicht wollt ihr mal mit uns reden, vielleicht wollt ihr ein Thema diskutieren. Ja, da sind wir ja eigentlich offen für alles. Ansonsten, ja.
Bringen wir Goodies noch mit, ne?
Wen?
Genau, Goodies, wir stehen auf Geschenke.
Ja, genau. Nein, wir bringen Goodies mit.
Genau.
Achso, aber die können uns auch Geschenke mitbringen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Bringen uns noch ein Maskottchen mit. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwie Fragen oder sonstige Ergänzungen zu der oder andere Folgen habt oder einfach so wie Silas die Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns eine E-Mail mit einem Audiokommentar oder einfach als Text an info@farmcast.de. Ja, und ansonsten hat der Thorsten noch ein paar Kanäle, wo ihr uns auch noch erreichen könnt.
Ja, wie immer hier www.farmcast.de, da findet ihr alles, da muss man nochmal oben in das Menü schauen, da Da sieht man schon alles. Dann schreibt uns in die Meinung, Kommentare und Anregungen, wie der Peter schon gesagt hat, auf info@farmcast.de, auf Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast, auf Instagram farmcast-podcast, auf Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Heute hast du aber mal sauber rausgehaut, hey.
Ja, ist ja immer das Gleiche.
Ja. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns einfach da, wo du uns hörst.
Ja. Ja, und wenn das zu schnell war, einfach letzte Folge reinhören, da war es ein bisschen langsamer. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen dir, euch zwei schöne Wochen bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Petra,
Jessica
und Thorsten.